Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Mit Professor Felix Eckert. Er ist zum einen Fachmann in Sachen Nachhaltigkeit und Klima und zum anderen wahrscheinlich deshalb auch ein Mann, der auf ganz vieles verzichtet, was für uns im täglichen Leben selbstverständlich ist. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Hallo.
Wir haben unser Gespräch vor ein paar Wochen aus Termingründen aufgezeichnet. Das heißt, wir können leider nicht auf Hörerfragen und Reaktionen eingehen. Welche Frage wird Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit am häufigsten gestellt?
Wie gelingt eigentlich gesellschaftlicher Wandel? Wir sehen doch vor uns massiv ökologische Probleme. Wir sehen, wie wir bestimmte international verbindliche Ziele, wie zum Beispiel die 1,5-Grad-Grenze beim Klimawandel aus dem Pariser Klimaabkommen, offensichtlich nicht in unser politisches und alltägliches Handeln umsetzen. Und wie kommt man da jetzt von A nach B? Wie kann das klappen, dass wir alle anders leben und andere technologische Ansätze nach vorne kommen?
Das war jetzt natürlich schon mal ein ganz großer Themenbereich, auf den wir im Laufe der nächsten 2 Stunden ausführlich zu sprechen kommen. Ausgangspunkt Ihrer Arbeit und auch Ihres persönlichen Lebenswandels ist der Zustand der Erde. Wie beschreiben Sie den in wenigen Sätzen?
Ich bin ja tatsächlich Jurist, Philosoph und Soziologe. Ich bin also ja nicht originär Fachmann für naturwissenschaftliche Dinge. Aber man kann im Kern sagen, wir sind speziell beim Klimawandel an einer Stelle, wo die Menschheit sich ein existenzielles Problem einfängt. Wenn die Erde kontinuierlich wärmer wird, dann ist das halt nicht ganz nett, sondern macht Kriege und Bürgerkriege wahrscheinlicher, riesige Migrationsbewegungen wahrscheinlicher, weil Nahrung und Wasserversorgung in Teilen der Erde zusammenzubrechen drohen, weil Naturkatastrophen wahrscheinlicher werden und all das auch potenziell ein riesiges ökonomisches Problem bedeutet. Gleichzeitig ist der Klimawandel nicht das einzige Problem, das wir haben. Er ist eng verknüpft mit anderen Umweltproblemen, mit Verlusten an Arten und Ökosystemen, also man sagt auch Biodiversitätsverluste. Und all das ist für den Menschen, der nun mal ein Naturwesen auch ist, der aus der Natur kommt, der die Natur braucht, existenziell.
Fakt ist, der Planet wird immer wärmer, das Eis schmilzt, der Meeresspiegel steigt, genauso wie der Müllberg. Und wenn das so weitergeht, dann passiert was?
Dann passiert das, wo wir gerade waren. Momentan fühlt man nicht so viel Klimawandel, außer es ist gerade mal warm im Sommer, das merkt man denn schon. Dann kann man aber vielleicht noch so ansatzweise verdrängen, dass das mit dem Klimawandel zusammenhängt. Und man sieht auch nicht, wie existenziell das Ganze heute schon ist, dass zum Beispiel in Teilen der Welt in Äquatornähe es tatsächlich zunehmend schwierig wird, überhaupt noch Nahrungsmittel zu erzeugen. Und dass bereits die heutigen kleinen Migrationsbewegungen, die wir bereits als groß erleben in Europa, bereits damit eben teilweise auch zusammenhängen. Und wenn das Ganze sich immer weiter so aufbaut und eben tatsächlich denn speziell in den Ländern des globalen Südens zunehmend katastrophale Zustände herrschen, wo Menschen dann nicht mehr leben können, wird das auch in Ländern, wo an sich man sagen kann, 2-3 Grad wärmer ist doch kein großes Ding wie bei uns, sich potenziell massiv auswirken, weil eben die Menschen zum Beispiel zu uns kommen, weil gewaltsame Auseinandersetzungen auf der Welt massiv zunehmen und all das nicht nur Millionen und mehr Menschenleben potenziell vernichtet oder fachmännisch ausgedrückt Millionen, Milliarden Lebensjahre kostet, sondern das Ganze auch ökonomisch einfach extrem fatal wird. Deswegen ist es sehr, sehr kurzsichtig, dass wir momentan in Deutschland den Klimawandel, besser gesagt die Klimapolitik, vor allem als Kostenproblem sehen.
Jetzt sind Sie aber bestimmt ein positiv denkender Mensch und hoffentlich bester Dinge, dass es eben nicht so weit kommt. Sind wir trotz allem auf einem guten Weg?
Wir hätten die Möglichkeit, Ziele wie zum Beispiel die 1,5-Grad-Grenze der globalen Erwärmung, die wir uns rechtsverbindlich im Pariser Klimaabkommen gegeben haben, als Menschheit einzuhalten, mit sehr viel besserer Technik, nämlich mit einem Wandel von fossilen Energien bei Strom, Wärme, Treibstoff, aber auch mit Verhaltensänderungen. Gerade in Deutschland sind wir allerdings bei weitem nicht der Vorreiter, für den wir uns halten. Von den Pro-Kopf-Treibhausgasemissionen sind wir nach wie vor unter den schlechtesten Ländern weltweit.
Fangen wir bei Ihnen persönlich und damit im Kleinen an. Was tun Sie, um den Planeten zu retten?
Man muss zunächst mal sagen, wenn man Gesellschaften verändern will, dann braucht man eine andere Politik und eine andere Art zu leben. Und beides hängt jeweils von verschiedenen Gruppen von Menschen ab. Politik machen nicht nur die Politiker, sondern auch wir alle, die Druck machen auf die Politik. Und Lebensstile hängen natürlich von uns ab, aber auch von Unternehmen ab und auch von den Politikern, die den Rahmen setzen. Und wir wiederum wählen die Politiker. Da sind also sehr viele Akteure beteiligt. Ich kann nicht alleine die Welt retten. Ich kann allerdings auch nicht sagen, da ist irgendjemand anders in der Position, das zu tun. Das müssen viele gemeinsam tun. Und deshalb ist es wichtig, wichtig, wie man auch persönliche Lebens- und Konsumentscheidungen trifft. Also ob man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich muss jetzt in Urlaub fliegen, also da meine ich seit vielen Jahren schon, das muss ich nicht. Ob ich jetzt meine, ich muss persönlich ein Auto fahren, meine ich auch, das muss ich nicht. Ich habe nie einen Führerschein gemacht. Ich bin zum Beispiel auch seit 26 Jahren Vegetarier. Ich habe mir kein Handy zugelegt, also habe überhaupt noch nie eins besessen. Ich habe das Wohnen und das Arbeiten so integriert, dass das auf vergleichsweise kleinem Raum machbar ist. Und ich sehe auch bei vielen anderen technischen Geräten nicht den großen Sinn, bei der ganzen Unterhaltungselektronik, bei den diversen Pipapo bis hin zum Trockner, Wäschetrockner, Spülmaschine und ähnliches. Also ich lebe tatsächlich, und das ist mir sehr wichtig, ohne jetzt irgendwie auf den Bäumen zu leben, also ein ganz normales, bürgerliches, sicherlich ein bisschen alternativbürgerliches Leben, was wunderbar, unter wunderbaren Umständen sich vollzieht, ohne dass ich da irgendwie einen Verzicht erlebe. Im Gegenteil, ich erlebe jede Menge Gewinn.
Sie halten pro Jahr 60, 70 Vorträge, werden auch manchmal aus Übersee eingeladen. Wie kommen Sie dahin?
Ich bin tatsächlich, auch wenn ich privat eben nicht mehr fliege seit Ewigkeiten, dienstlich zum Beispiel 3-mal jetzt so in den letzten 12 Jahren nach China geflogen, habe mich da jeweils längere Zeit aufgehalten, habe da eine ganze Reihe von Vorträgen gehalten, bin ins sogenannte Parlament gegangen, in den obersten Gerichtshof gegangen, also quasi auf Kosten der Bundesregierung. In dem Fall habe ich, könnte man sagen, Nachhaltigkeit, Demokratie und Menschenrecht dort vertreten, auf die mir eigene Weise. An der Stelle habe ich tatsächlich abgewogen, ob es sinnvoll ist, auch mal zu fliegen. Aber jetzt so fürs Vergnügen sehe ich den Sinn nicht. Und ich sehe es auch im dienstlichen Kontext in der Regel nicht als sinnvoll anzufliegen. Innerhalb Europas brauche ich es nicht. Und ich muss auch nicht nach Kanada fliegen, um da einen 10-minütigen Konferenzvortrag zu halten. Den kann ich dann einfach auch bleiben lassen.
Wie oft fahren Sie mit dem Auto?
Naja, also wenn nur passiv, weil wenn ich mich ans Steuer setzen würde, wäre es strafbar nach § 21 StVG, weil ich ja nie einen Führerschein gemacht habe. Also ich setze mich beispielsweise manchmal in ein Taxi, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Auch das allerdings nur dienstlich. Und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht besonders angenehm. Ich fahre wahnsinnig gerne Zug. Meine kleinen Söhne mögen auch das Zug fahren und ich kann da arbeiten in Zügen. Also man kann einfach viele wunderbare Dinge machen. Es spart letzten Endes Zeit. Es ist nicht nur ökologischer, es ist angenehmer.
Aus Leipzig sind Sie heute Vormittag zu dieser Sendung mit dem Zug gekommen und dann hätten Sie aber zum Beispiel auch zu Fuß vom Bahnhof zu uns laufen können. Oder Sie hätten den Rikscha-Service des Südwestrundfunks in Anspruch.
Ich bin an der Stelle Taxi gefahren, weil ich ansonsten meine kleinen Söhne heute Morgen von der Zugabfahrzeit her nicht mehr zum Kindergarten hätte bringen können. Genau.
Wir haben auch keinen Rikscha-Service. Also insofern wäre das gar nicht gegangen. Wenn Sie keine Mikrowelle haben, keine Spülmaschine und auch keine anderen elektronischen Geräte, weshalb verzichten Sie darauf? Einfach um Strom zu sparen?
Also zunächst mal, ich verzichte ja nicht generell auf elektronische Geräte. Ich habe beispielsweise einen Laptop, aber ich habe eben nur ein internetfähiges Endgerät. Ich habe nicht noch einen zweiten Rechner und einen dritten Rechner. Ich habe kein Tablet, ich habe kein Smartphone und sowas. Generell sind diverse Geräte nicht nur vom Stromverbrauch her ein Problem, wo man sagen könnte, das kann man auf erneuerbare Energien umstellen. Erneuerbaren Strom kann man relativ gut erzeugen. Das ist relativ einfach technisch möglich. Gut, aber nichtsdestoweniger, die Geräte werden ja auch hergestellt. Die haben einen ökologischen Rucksack. Da hängen seltene Metalle dran. Die ganzen Geräte müssen am Ende entsorgt werden und. Und das Leben wird tatsächlich auch einfacher und leichter, wenn man auf ein paar Dinge verzichtet.
Felix Eckert, Experte für Nachhaltigkeit und Klimapolitik, lebt seit Jahren ohne Auto, ohne Handy, verzichtet weitestgehend auf Flugreisen, hat keine Spülmaschine, ernährt sich vegetarisch. Respekt, sagen die einen. Nee, das ist nichts für mich, sagen die anderen. Denn wo bitte bleibt dann noch die Lebensfreude?
Also die Frage verstehe ich gar nicht, auch wenn ich sie häufig höre, weil ich ein sehr gut gelaunter Mensch bin, weil ich ein sehr positiver Mensch bin, die Dinge also vom halb vollen, nicht vom halb leeren Glas her sehe. Und weil ich einfach den enormen Gewinn sehe, wenn ich mich mit bestimmten Elektronikschrott, Zivilisationsschrott, mit bestimmten angehäuften Dingen nicht belaste. Vegetarische Ernährung ist gesund, sie steigert tendenziell die Lebenserwartung, macht einen fitter. Wenn ich zum Abi-Treffen sehe, die anderen Jungs da sehe, haben die vorne eine Wampe dran, weil die halt immer im Auto sitzen und das Bierchen spielt sicherlich auch eine Rolle. Damit trinke ich jetzt auch nur so ein bisschen was, alles halt dosiert. Man hat an bestimmten Dingen auch einfach mehr Freude, wenn man sie sinnvoll dosiert und man hat Zeit und Kopf einfach mehr frei für andere Dinge.
Aber Sie sehen schon, dass es andere nicht unbedingt so extrem machen müssen und dass es vielleicht auch okay wäre, bevor man ganz auf ein Handy verzichtet, sich zum Beispiel nur alle 5 Jahre ein neues zu kaufen.
Ich bin ein großer Freund von Sharing-Konzepten. Es ist genau wie, wenn man mal ein Auto braucht, dann kann man ein Auto sharen oder kann ins Taxi steigen. Man kann auch mal ein Handy sich leihen. Es können auch ein paar Leute im Prinzip ein Handy haben und man nutzt die dann gemeinsam. Das wäre eigentlich der sinnvolle Weg, wie man mit solchen prinzipiell ja auch manchmal hilfreichen technischen Innovationen umgeht. Es geht mir ja nicht darum, dass wir wie in der Steinzeit wieder leben sollen. Die Gefahr droht allerdings ohnehin nicht. Ich bin Jahrgang 1972. Wir sind heute in Deutschland ungefähr 5-mal so wohlhabend wie 1972. Und ich habe keine Kinder in der Steinzeit und in der Höhle gehabt. gehabt. Wir hatten wunderbare materielle Umstände, obwohl meine Eltern jetzt nicht reich waren. Insofern müssen wir die Maßstäbe vielleicht ein bisschen zurechtrücken. Generell ist mir aber auch wichtig, das Ganze sollte halt keine rein persönliche Diskussion sein. Man kann letzten Endes natürlich die Welt retten, in Anführungszeichen, nur gemeinsam mit anderen. Das aber in mehrfacher Hinsicht.
Was sagen Sie zum Beispiel Menschen, die auf dem Land wohnen und anders als Sie und ich in der Großstadt auf ein Auto angewiesen sind, weil sie einfach nicht sonst in die Stadt reinkommen? In Baden-Württemberg gibt es ganz, ganz viele Menschen, die in ländlichen Gebieten leben.
Man kann sicherlich auf manche Dinge verzichten. Es geht aber auch hier um Sharing, zum Beispiel darum, wenn ich zur Arbeit fahre, muss ich da unbedingt alleine fahren. Es geht darum, Mobilität intelligent zu kombinieren. Zum Beispiel sowas wie Sammeltaxis, Busverkehr, Fahrgemeinschaften, aber auch Carsharing intelligent zu kombinieren. Und an der Stelle muss man eben auch sagen, deswegen bitte differenzierte Perspektive auf das Handy und auch auf jetzt den ganzen IT-Bereich. Da hat natürlich das Internet einfach enorme Potenziale, weil man darüber sowas organisieren kann. Da kann man, ohne dass man da jetzt irgendwie mega viel Zeit reinsteckt, tatsächlich ein Leben relativ stressfrei organisieren, ohne dass man deswegen gleich ein eigenes Auto immer braucht.
Wie reagieren Sie auf das Argument, Verzicht bedeutet Einschränkung meiner persönlichen Freiheit?
Also da sagt der Jurist und Philosoph in mir, das Argument ist unsauber. Das ganze Leben, das ganze gesellschaftliche Leben ist natürlich eine Freiheitseinschränkung. Im Prinzip ist Bestandteil meiner Freiheit, jetzt hier eine Bombe zu zünden, mich damit umzubringen, inklusive aller so und so viele Leute, die um mich rumsitzen.
Naja, damit schaden Sie ja den anderen. Das ist ja.
Naja, langsam. Und darum geht's genau bei Nachhaltigkeitsthemen. Paternalistisch, wie immer so schön gesagt wird, ist Nachhaltigkeit dann, wenn ich jemandem etwas verbiete, weil es für ihn selber gut ist. Wenn ich jetzt zu jemandem hingehe und sage, pass mal auf, wir machen ein Gesetz, was dir das und das verbietet, weil es dir selber besser geht. Das ist tatsächlich Paternalismus. Das ist seit der Aufklärung im liberalen Staat eigentlich nicht möglich. Da kann man im Grunde letzten Endes die Gerichte bemühen, wenn einem der Staat so kommt, die Verfassungsgerichte insbesondere. Aber es geht ja, wenn ich Klimapolitik mache, darum, dass ich nicht meinen Kindern und Enkeln verbrannte Erde hinterlasse, dass ich nicht Menschen in Bangladesch, die kaum Emissionen haben, das Land untergehen lasse, weil der Meeresspiegel steigt, wenn die Erde wärmer wird. Das heißt, da geht es genau wie bei Strafgesetzen. Also wenn es eben darum geht, dass ich in meinem scheinbar einem albernen Beispiel eine Bombe zünde, dass ich da bestraft werde, geht es genauso auch bei Klimapolitik darum, dass eben einfach nicht alles möglich ist, wenn ich da Schaden für andere Menschen anrichte.
Was bringt's, wenn ich der Umwelt zuliebe auf Flugreisen, Autofahren und Fleischessen verzichte und andere überhaupt nicht drauf gucken und ihr Ding durchziehen?
Wenn wir mal so gucken, warum eigentlich die Politiker nicht mehr machen, warum die Unternehmen nicht mehr machen, warum wir alle nicht mehr machen, dann stellen wir zunächst mal fest, dass wir alle irgendwie sowieso in Teufelskreisen zusammenhängen. Die Politiker gucken auf mich, den Wähler oder den politisch Aktiven, der Druck macht, zur Demo geht, in Parteien geht oder eben nicht geht. Und umgekehrt gucke ich auf die Politik und sage, na, verbietet die mir jetzt mal das Fliegen, macht die das Fliegen teurer? Und gegenseitig entscheiden jeweils die Leute im Grunde dann, wir machen nichts. Und da sind wir wie so in Teufelskreisen, weil die Politik sagt, ich werde abgewählt, wenn ich mehr Politik mache. Und ich sage, naja gut, also die Politik soll mir erstmal was vorschreiben, ansonsten mache ich nichts. Und wenn ich jetzt gucke, woran liegt denn das eigentlich? Warum sitzen wir alle so gemütlich da und laufen irgendwie in die Katastrophe rein? Dann sind das so ganz menschliche, allzu menschliche Eigenschaften, die da in uns wirken. Und da ist mangelndes Wissen das kleinste Problem.
Sie haben den Teufelskreis jetzt eben ganz schön beschrieben, aber die große Frage ist, wie kommt man da raus?
Indem wir ihn zunächst mal verstehen. Viele Menschen denken, wir bräuchten mehr Wissen, mehr Bildung oder mehr Werte. Jetzt gucken wir mal morgens im Spiegel, da muss man kein Verhaltensforscher für sein, um zu wissen, Wissen und Werte sind nur ein kleiner Teil unserer Motivation. Wir unterliegen alle auch Eigennutzenkalkülen. Und es sind auch ganz wichtig unsere Gefühle. Wir sind nämlich gar nicht so rational. Das sind zum Beispiel Bequemlichkeit und Gewohnheit im Spiel. Verdrängung, die Neigung zu Ausreden, die Neigung, immer irgendjemand anderen verantwortlich zu machen, zu Sündenböcken. Da können wir relativ klar sagen, der Mensch ist ja nicht nur ein Kulturwesen, auch ein Naturwesen. Das hat sich wahrscheinlich schon irgendwie so in der Steinzeit entwickelt. Ja, dass Menschen so dazu neigen, die Welt sich so ein bisschen einfach zu machen. Und dazu gehört auch, es ist immer irgendjemand anders verantwortlich. Und da ist es natürlich wunderbar, wenn ich sagen kann, Donald Trump, ja, also der Anti-Held aller deutschen Linksliberalen, der ist im Zweifel noch schlimmer als wir. Gemessen an dem sind wir doch ganz toll. Ja, und dabei vergessen wir, dass im schönen Baden-Württemberg die Menschen einen riesengroßen ökologischen Fußabdruck pro Kopf haben.
Nehmen wir doch mal ein ganz einfaches, praktisches Beispiel. Wie hilfreich ist es, wenn Deutschland aus der Atomenergie aussteigt und in den Nachbarländern neue Atomkraftwerke gebaut werden?
Für das Klima ist das Thema erstmal natürlich relativ neutral, weil Treibhausgasemissionen mit Atomkraft jetzt nicht zwangsläufig verbunden sind. Aber wenn wir das Gleiche bei Kohlekraftwerken machen, dann wäre es in der Tat ziemlich dämlich, wenn man jetzt die Nachhaltigkeitspolitik, die Klimapolitik als ein rein deutsches Ding sieht. Also es löst jetzt nicht das Problem, einfach zu sagen, Kohlekraftwerke machen wir dicht und den Kohlestrom holen wir uns jetzt schön aus Polen, weil die gerade ein paar Kraftwerke nachbauen oder aus Tschechien. Es wäre tatsächlich wichtig, dass wir endlich mal lernen, dass die entscheidende politische Stellschraube, wenn wir über Politik reden, was nicht das Einzige ist, aber wenn wir über Politik reden, Brüssel ist und nicht Berlin. Das heißt, das Wichtigste, was wir erwarten müssen von unseren Bundes- und Landesregierungen, ist, dass sie in Brüssel eine deutlich andere Rolle spielen und dort eine Politik anschieben. Und Deutschland ist der ökonomisch wichtigste und mächtigste EU-Staat für null fossile Brennstoffe und weniger Tierhaltung in rund 20 Jahren.
Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass die EU die Probleme gemeinsam angeht und dann wirklich auch umsetzt?
Aufgrund dessen, was wir gerade gesagt haben, zu menschlichen Verhaltensantrieben, zu unseren Emotionen, zu unserem Wunsch auch nach Identität und Anerkennung, was wir dann häufig auf sehr ressourcenintensive Weise ausleben, zum Beispiel indem wir irgendwo hinfliegen und da schöne Fotos für Instagram machen und indem wir eben Donald Trump und die Chinesen dann dafür verantwortlich machen, obwohl die einen wie die anderen relativ wenig dafür können. Im Lichte dessen, was wir da gesagt haben, ist generell Nachhaltigkeitswandel, Transformation zu einer anstehenden Klimapolitik, einem anstehenden Klimaschutz etwas sehr, sehr Herausforderndes. Eine bessere Politik ist relativ unwahrscheinlich, ein individuell anderes Verhalten ist auch relativ unwahrscheinlich. Das liegt nur nicht am lieben Gott oder an irgendwelchen mysteriösen Mächten oder an irgendwelchen in Verschwörungstheorien beschreibbaren Gegebenheiten. Es liegt an uns. Wir selber können die Politik und auch den individuellen Konsum in eine andere Richtung bringen.
Professor Felix Eckert leitet die Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und in Berlin, berät in diesen Fragen auch Politiker in der EU und in Deutschland. Wie sehen diese Ratschläge aus? Geben Sie uns doch mal ein ganz konkretes Beispiel.
Das politische Kerninstrument sowohl gegen den Klimawandel als auch gegen den Verlust von Arten und Ökosystemen, aber auch gegen andere Probleme, zum Beispiel gestörte Stickstoffkreisläufe, ist witzigerweise ziemlich einfach benennbar. Wir brauchen auf EU-Ebene eine Politik für null fossile Brennstoffe und für sehr viel weniger Tierhaltung. Das lässt sich am einfachsten organisieren, wenn ich es genau so umsetze, wenn ich nämlich ein Mengensteuerungssystem auf EU-Ebene etabliere. Ich erkläre es mal nur am Beispiel fossile Brennstoffe. Und da eine Mengengrenze einbaue, die beginnt beim jetzigen Stand der Nutzung fossiler Brennstoffe in allen Sektoren, Strom, Wärme, Mobilität, agrarischer Bereich, Kunststoffe und wird auf null abgesenkt in 20 Jahren in so Jahresschritten. Ich verpflichte die Erstinverkehrbringer fossiler Energie, das ist eine Handvoll Unternehmen in Europa, jährlich Zertifikate zu ersteigern, damit sie fossile Brennstoffe weiter verkaufen dürfen an Unternehmen und Endverbraucher. Und den Topf, den ich verkaufe, mache ich jedes Jahr kleiner, bis runter auf null. Der Effekt ist, durch die Ersteigerung und die zunehmende Knappheit werden die fossilen Brennstoffe immer knapper, immer teurer. Bei uns allen, weil ja diese Erstinverkehrbringer, diese Unternehmen, die die fossilen Energien in den Markt bringen, halt logischerweise die Preise weitergeben an Verbraucher, an andere Unternehmen. Da kommt bei uns allen also ein Preisdruck an, der uns hinlenkt zu erneuerbaren Energien, mehr Energieeffizienz und auch zu mehr Genügsamkeit in bestimmten Bereichen, wo es eben keine guten technischen Alternativen gibt. Also und das ist der sowohl ökonomisch billigste als auch ökologisch effektivste Weg, das Ganze zu regeln.
Also Sie halten die Vergabe dieser CO2-Zertifikate für sinnvoller als zum Beispiel die Erhebung einer CO2-Steuer?
Ich plädiere dafür, den vorhandenen EU-Emissionshandel, auf den Sie jetzt gerade anspielen, zu nutzen und radikal umzubauen, indem man nämlich anders als bisher sämtliche fossile Energien reintut. Man hätte plötzlich Verkehr und Wärme und Mineraldünger und den agrarischen Bereich alles einfach gut abgedeckt. Das geht zu relativ geringen Kosten. Man muss nicht dem Einzelnen vorschreiben, wann er jetzt irgendwie fliegen darf, wann er zu Oma Erna fahren darf am Sonntagnachmittag. Man setzt einfach einen Preisrahmen. Man muss an der Stelle vor allem ja auch im Blick haben, wenn wir es nur in Deutschland machen und Abgaben sind ein nationales Ding, rechtlich auf EU-Ebene, dann habe ich tendenziell Verlagerungseffekte in andere Länder. Das heißt, wenn ich auch auf nationaler Ebene vorangehe, dann mache ich relativ lächerliche Abgabensätze, die wenig ändern.
Welchen Weg halten Sie für den besseren? Verbote oder lieber Appelle, freiwillig Dinge anders zu tun?
Weder noch. Freiwilligkeit ist alleine nicht aussichtsreich nach allem, was wir über menschliche Motivation gesagt haben. Die hindern uns daran, dass wir das rein freiwillig ausreichend in den Griff kriegen. Wenn ich gleichzeitig auf Verbote gucke, ja, da sagt der Jurist in mir, das ist Ordnungsrecht. Das heißt, ich verbiete jetzt Flüge. Erstmal, indem ich sage, du hast nur noch 2 Flüge im Jahr und dann verbiete ich Flüge an allen Mittwochen und Sonntagen. Und dann sage ich, bei Autofahren habe ich eine Behörde, die dann prüft, ob ich noch ein Auto brauche. Das ist rasend bürokratisch. Das ist überhaupt nicht darstellbar. Da wird sich jeder klimafreundliche Mensch gegen wehren. Was tatsächlich hilfreich ist, sind die ökonomischen Instrumente, sowas wie der Emissionshandel. Der ist auf EU-Ebene nur halt völlig falsch konstruiert, weil eben er nicht die Emissionen insgesamt abbildet. Und außerdem ist die Mengengrenze bisher falsch eingestellt. Die Mengengrenze muss, wenn das Pariser Klimaabkommen, was rechtsverbindlich ist, mit der 1,5-Grad-Grenze eingehalten werden soll, auf null fossile Brennstoffe in 20 Jahren eingestellt werden.
Sprechen wir über den Klimanotstand, den immer mehr Städte ausgerufen haben. Sie stecken sich Ziele, neue Radwege zum Beispiel zu bauen, einen besseren öffentlichen Nahverkehr, Begrünung der Innenstadt und Sie wollen vor allem wachrütteln. Felix Eckert, was hält der Nachhaltigkeits- und Klimafachmann von solchen Maßnahmen?
Klimanotstand ist als solches erstmal kein rechtlicher Begriff. Das ist ein Symbol, was anzeigen soll, da ist ein gesteigerter Handlungsbedarf. Und der ist natürlich in der Tat da. Jetzt muss man zwar generell sagen, das Klimaproblem kann man nicht auf rein kommunaler Ebene lösen, genau wie ich es nicht rein individuell lösen kann. Letzten Endes brauche ich eine andere EU-Politik und die muss dann nebenbei bemerkt natürlich auch andere Länder an anderen Teilen der Welt zunehmend einbeziehen. Die müssen überzeugt werden, Ähnliches zu machen. Und gegenüber Ländern, die nicht mitmachen, muss ich auch sogenannte Grenzausgleichsmechanismen, umgangssprachlich Ökozölle etablieren, damit nicht zum Beispiel die Stahlindustrie einfach aus Europa rausgeht und sagt, wir produzieren in China und exportieren dann den Stahl nach Europa. Das kann man rechtlich in den Griff kriegen, sodass am Ende tatsächlich es ökologisch attraktiv wird, dass Industrie auch in Europa bleibt und Industrien in anderen Ländern auch nach ähnlichen Maßstäben produzieren. Trotzdem sind Kommunen und auch der Einzelne mit seinem Verhalten wichtig, weil gesellschaftlicher Wandel in einem Wechselspiel von Akteuren in Gang kommt. Die große EU-Politik, die wird eine andere sein in dem Moment, wo sie merkt, es beginnen immer mehr Menschen anders zu leben und das auch politisch einzufordern, indem sie in Parteien reingehen, in Verbände reingehen. Ich bin zum Beispiel im Ehrenamt BUND Sachsen-Vorsitzender. Man kann auf Demos gehen, mit den Nachbarn reden und genauso ist es auf kommunaler Ebene. Wenn immer mehr Städte versuchen, mit ihren sehr begrenzten rechtlichen Möglichkeiten bestimmte Dinge anders zu organisieren, zum Beispiel den öffentlichen Personennahverkehr zu fördern, ja, mehr verkehrsberuhigte Zonen anzulegen, die Stadtwerke hin zu 100% an erneuerbaren Energien zu führen, dann wird die Transformation im Großen wahrscheinlicher. Und deswegen ist es enorm zu begrüßen, wenn Kommunen sowas machen, auch wenn es allein nicht reicht.
Konstanz am Bodensee war Anfang Mai die erste deutsche Stadt, die das gemacht hat. Inzwischen sind ganz viele gefolgt. Heidelberg, Karlsruhe, auch Großstädte wie Köln zum Beispiel. Also in dem Fall gab es keine Vorschriften und auch keine Anreize, sondern eine Kommune hat angefangen, was zu machen und die anderen sind hinterhergekommen. Sind wir jetzt nochmal bei dem Thema Verbote bzw. Anreize? Ich glaube, das, was da passiert ist, nennt man so einen Anschubser geben, to nudge im Englischen. Da gibt es den Fachbegriff des sogenannten Nudgings. Also kann es auch mal so gut gehen, dass jemand was vormacht und die anderen sagen, oh, finde ich eine klasse Idee, mache ich auch.
Erstens, der Mensch ist ein Herdentier. Das heißt, klar, wenn andere etwas machen um mich rum, dann beginne ich auch, mich zu reflektieren. Das können jetzt einzelne Menschen oder eben auch Gruppen oder Städte sein. Deswegen ist auch mein individuelles Konsumverhalten relevant und wo ich mich engagiere, weil das eben potenziell so Dominoeffekte auslöst. Zweitens würde ich aber natürlich sagen und daran festhalten, die Kommunen als solche haben begrenzte rechtliche Möglichkeiten. Ich kann nicht als Konstanz oder Heidelberg oder wer auch immer Nullemissionen im Stadtgebiet organisieren. Ich habe für ganz vieles rechtlich gar nicht die Befugnis. Ich kann nicht den Bürgern das Fliegen verbieten. Ich kann ihnen nicht die Art der Ernährung irgendwie erschweren, also in die Richtung, dass sie jetzt mehr pflanzlich essen und dass tierische Produkte teurer werden oder verknappt werden. Ich kann sie am Autofahren nur begrenzt hindern. Ich kann die Innenstadt verkehrsberuhigen. Ich kann vielleicht noch über die öffentlichen Kantinen reden und noch so 2, 3, 4 andere Sachen, Modellprojekte. Ich kann die öffentlichen Liegenschaften, also das Rathaus und so, natürlich vorbildlich sanieren. Das sind alles feine Sachen. Und die brauchen wir auch alle im Sinne von so Anschubsern. Allerdings reicht das eben alleine nicht. Nudging als Ganzes ist nochmal ein größeres Konzept. Das ist, wenn man sagt, wir lassen diese ganze Klimapolitik hier so mit Emissionshandel oder Verboten oder was auch immer. Wir machen nur noch so kleine Dinge, zum Beispiel wir machen eine Vorgabe, dass Drucker nur noch so verkauft werden dürfen, dass sie doppelseitig erstmal ausdrucken und man muss es denn händisch einstellen, wenn man doch einseitig drucken will. Solche kleinen Nudges sind zwar ganz nett, aber die reichen einfach nicht ansatzweise für Nullemissionen in 20 Jahren, wie wir sie rechtsverbindlich uns vorgenommen haben im Paris-Abkommen.
Wie wird aus einem gelernten Juristen, Philosophen und Soziologen ein Fachmann für Klimapolitik und Nachhaltigkeit?
Ich denke sehr gerne und ich wollte immer irgendwas machen, was wichtig ist, was gesellschaftlich relevant ist. Deswegen habe ich mich relativ früh, so in der Teenagerphase, für das Umweltthema begeistert. Und ich wollte also von klein auf, weil ich aus einer Wissenschaftlerfamilie komme, Wissenschaftler werden. Insofern hatte ich eigentlich so relativ früh die vage Idee, dass ich Geisteswissenschaft mit ökologischen Fragen zusammenbringe. Ökologische Fragen sind ja nicht nur naturwissenschaftliche Fragen danach, wie irgendwie das Klima sich entwickelt, sondern auch Fragen nach den richtigen Politikinstrumenten. Es sind rechtliche und ethische Fragen und es sind Fragen nach Bedingungen von gesellschaftlichem Wandel. Und da sind ja genau die Disziplinen aufgerufen, in die ich mich dann eben vertieft habe. Insofern bin ich genau im Bereich meiner Disziplinen, wenn auch mit einem sehr, sehr klaren Nachhaltigkeitsprofil.
Sie sind nicht nur Chef der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik, sondern auch Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie in Rostock. Und in Ihrer Funktion als Jurist haben Sie auch eine Klage gegen die Bundesregierung vorbereitet, richtig?
Wir haben eine Klage gegen die unzureichende deutsche Klimapolitik und das unzureichende deutsche Engagement auf EU-Ebene vor das Bundesverfassungsgericht gebracht, korrekt.
Da klagen Umweltschutzverbände und ich glaube auch mehrere Privatpersonen.
Eine Reihe von Privatpersonen, auch mehr oder minder Prominente, Hannes Jenicke zum Beispiel. Und das Ziel der Klage ist, genau die Feststellung durch das Bundesverfassungsgericht zu erwirken, dass Deutschland auf nationaler Ebene und vor allem auf EU-Ebene mehr tun muss, weil eben rechtsverbindlich sowohl über das Pariser Klimaabkommen als auch über die Menschenrechtsgarantien für die elementaren Freiheitsvoraussetzungen, Leben, Gesundheit und Existenzminimum sehr viel mehr Klimaschutz als bisher geschuldet ist.
Was ist aus der Klage geworden?
Die liegt beim Bundesverfassungsgericht. Das entscheidet ein Verfassungsgericht selber, wann es sich dieser Klage widmet.
Haben Sie eine Ahnung, wann ungefähr da eine Entscheidung fallen könnte?
Das weiß keiner. Ich kann aber generell sagen, dass entsprechende Klagen in diversen Ländern weltweit gerade anhängig sind. Das Bundesverfassungsgericht und auch andere Gerichte sind mit solchen Umweltklagen durchaus zurückhaltend gewesen in der Vergangenheit. Speziell in Deutschland gab es immer diese Asymmetrie. Leute, die die Umwelt nutzen wollen, haben weitgehende Rechtsschutzmöglichkeiten. Menschen, die sie schützen wollen, haben dagegen nur sehr geringe Möglichkeiten. Das hängt auch mit einem irregeleiteten Freiheitsverständnis zusammen.
Wie passt das in Ihrer Arbeit eigentlich zusammen? Auf der einen Seite juristische Schritte gegen die Bundesregierung und auf der anderen Seite beraten Sie, wie wir schon gehört haben, die Politik?
Also wir leben ja glücklicherweise in einer offenen Gesellschaft, in einem liberaldemokratischen, gewaltenteiligen Rechtsstaat. Da ist es jetzt also kein besonders ungewöhnliches Szenario, dass Akteure miteinander kooperieren und es trotzdem auch Rechtsstreitigkeiten gibt. Wir haben ja Gewaltenteilung. Es gibt halt Möglichkeiten, mit demokratischer Mehrheit bestimmte Dinge zu entscheiden. Aber wir haben in liberalen Staaten auch eine Verfassung, die halt also neben so Zuständigkeitsordnungen, Regelungen über Gesetzgebungsverfahren und sowas ja gerade aus den Menschenrechten besteht, die kurz gesagt Rechte auf Freiheit sind, auch Freiheit der Konsumenten und Unternehmen, die vielleicht gerne fliegen, konsumieren, viel produzieren wollen, aber eben auch die Rechte auf die elementaren Freiheitsvoraussetzungen wie Leben und Gesundheit, die eben massiv bedroht sind durch den Klimawandel. Eine Aufgabe eines Verfassungsgerichts ist, da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, hier ist der demokratische Spielraum überschritten.
Felix Eckert, Gründer und Chef der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik mit Sitz in Leipzig und in Berlin. Weshalb haben Sie zwei Sitze?
Ich komme selber gebürtig aus Berlin, wohne seit 22 Jahren in Leipzig, arbeite im Wesentlichen von Leipzig aus, so auch die Forschungsstelle, kurz auch gern FNK genannt, größtenteils. Aber wir haben eben noch eine kleine Berliner Dependance, die sich anbietet, wenn man viel Berliner Kontakte hat, über eine befreundete Anwaltskanzlei in Berlin-Mitte.
Wie unabhängig arbeiten Sie da?
Die Forschungsstelle ist frei finanziert, das heißt, wir brauchen Aufträge. Das führt für uns zunächst mal dazu, dass wir nur öffentliche und gemeinnützige Auftraggeber beraten. Also für Industrie und Ähnliches arbeiten wir nur insofern, als ich mich zu Vorträgen einladen lasse und teilweise bezahlen lasse. Im Falle der Politik ist es allerdings tatsächlich so, dass wir auch eben nur Aufträge annehmen, wo wir eben komplett unser eigenes Konzept durchziehen können, was ein bisschen auch dann zum Teil zu einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen führt, weil einfach ganz viel Beratung natürlich auch nach dem Mund reden ist. Wir machen im Wesentlichen Grundlagenforschungsprojekte, was dazu führt, dass wir tatsächlich unsere eigenen Dinge erzählen können. Und man muss auch sagen, wir haben eine sehr gute Kostenstruktur. Also ungefähr die Hälfte des Tages, würde ich sagen, mache ich einfach Grundlagenforschung zu Nachhaltigkeitsfragen.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Die Forschungsstelle besteht momentan aus 11 Leuten plus einigen Masteranden, die also gerade ihre Masterarbeit bei uns schreiben.
Unabhängig von Parteien gehen seit Monaten weltweit Freitag für Freitag junge Menschen auf die Straßen und demonstrieren für eine vernünftige Klimapolitik. Was halten Sie von Fridays for Future?
Es haben diverse Menschen, vor allem eben junge Leute, Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten erkannt, dass es nicht einfach nur eine beliebige demokratische Mehrheitsentscheidung ist, ob ich mehr oder weniger Klimaschutz mache. Insofern, emphatisch gesagt, klagen, jetzt ohne vor Gericht zu gehen, die jungen Leute die Gerechtigkeit an der Stelle ein. Und man merkt an der Stelle auch das, was wir vorhin bereits angesprochen hatten. Politik, gesellschaftlicher Wandel sind in ein Wechselspiel eingebunden. Was Politik tut, entscheiden nicht nur die Politiker. Das muss eingefordert werden in Parteien, in Verbänden, auf der Straße. Und muss in ein Wechselspiel kommen, auch mit Lebensstilwandel. Und wenn viele junge Leute einerseits jetzt politisch Forderungen stellen und andererseits auch versuchen, selber anders zu leben, dann setzt das Dominoeffekte in Gang. In Familien, in den Vereinen, wo sich die Leute vielleicht engagieren. Das ist enorm wichtig, dass wir diese weltweite, wenn auch natürlich primär jetzt in westlichen Staaten momentan ablaufende Bewegung haben.
Ganz zu Beginn dieser Sendung haben Sie kurz den Zustand der Erde skizziert. Wenn wir uns in 10 Jahren jetzt widersprechen, wie geht's der Erde dann im Vergleich zu heute?
Ich warne immer davor, solche Glaskugelaussagen zu treffen. Niemand, auch kein Naturwissenschaftler, auch kein Ökonom, die enorm gerne mit Zahlen einem kommen, und das wird auch gerne rezipiert, medial und politisch, kann genau sagen, wo wir irgendwo sein werden, weil wir nicht wissen, wie die weiteren politischen und auch im individuell verhaltensmäßigen Reaktionen ausfallen werden in nächster Zeit. Wir wissen nicht mal naturwissenschaftlich ganz exakt, wie das Klima sich entwickelt, auch wenn wir das grundsätzliche Phänomen Klimawandel gut verstanden haben, entgegen einer, aber nur im Grunde im verschwörungstheoretischen Raum zu hörenden Gegenmeinung an der Stelle. Aber wir wissen zum Beispiel nicht, wo bestimmte Kipppunkte des globalen Klimas erreicht werden. Wenn jetzt Eis abschmilzt, dann verstärkt sich der einmal vorhandene Klimawandel dadurch potenziell weiter. Solche Selbstverstärkungseffekte gibt es massiv. Das können wir nicht exakt vorhersehen, außer dass wir generell sagen können, wir müssen sehr, sehr viel schneller werden mit dem Klimaschutz als bisher.
Das war SWR1 Leute mit Professor Felix Eckert und Michel Ries. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Eins gehört.